wundervollen und großartigen Frauen da draußen. Wir heißen nicht nur Nathalie und Margarete, sondern euch auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Hausdrachen hoch 2.
In der heutigen Folge sprechen wir... Da hat jemand ein bisschen was mitgebracht.
Ja, und das ist noch nicht alles.
Genau, warum Nathalie schreibt und was ihr das bedeutet. Und dies machen wir mal ernsthaft, mal grenzenlos albern und oft irgendwo dazwischen. Also, auf geht's!
Auf geht's! Hallo Margarete, schon wieder eine neue Location.
Ja, die Sonne scheint, das lässt sich da, deswegen sitzen wir wieder im Auto.
Ja, wieder im Auto. Weil bei Margarete passiert jetzt Folgendes. Warum sitzen wir im Auto? Wir sitzen ja nicht bei dir. Wir wollten ja letztes Mal bei dir sitzen, aber jetzt können wir es nicht, denn Margaretes Mann macht jetzt auch Projekte.
Ja, der ist jetzt quasi inspiriert worden und es wird jetzt gerade gemallert und ich möchte ihn nicht stören.
Also
in seiner Kreativität.
Ja, vielleicht wird das zu seiner Leidenschaft. Wer ja, weiß, das, wer weiß.
Ja, der nächste Van Gogh.
Okay. So. Wollen wir gleich starten oder?
Also wir haben euch ja gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, immer ein Feedback zu geben zu unseren Podcast-Folgen und dass wir das vorlesen würden. Und ich habe mir hier, deswegen ist mein Handy in der Hand, weil ich mir das abfotografiert habe. Die liebe Melanie hat uns,
hallo Melanie.
Hallo, hat uns Folgendes geschrieben. Hallo ihr beiden, nach eurer Podcast-Folge habe ich festgestellt, dass ich disziplinierter bin, als ich dachte.
Ja, dann haben wir schon alles richtig gemacht.
Richtig, Ziel erreicht. Check. Ich werde ab sofort mich nicht mehr verrückt machen, wenn ich auf meiner Liste nicht alles abgearbeitet habe und werde mich über das Erledigte freuen. Sehr gut. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, mit euch gemeinsam auf der Couch zu sitzen. Ja,
oh,
fanden wir auch sehr angenehm.
Ja, ich fand das auch wirklich schön und ich bin heute ein bisschen traurig, dass es heute nicht so ist.
Beim nächsten Mal bist du wieder
deine
eingeladen.
Deine Couch war so bequem. Es fühlte sich so richtig an. Ich weiß es nicht. Das müssen wir auf jeden Fall öfter machen. Vielleicht können wir hier auf dem Parkplatz auch eine Couch aufstellen.
Das vertagen wir auf den Sommer, bitte.
Und dann würde es heißen, verstehen Sie Spaß.
Genau, das glaube ich auch. So, also auf der Couch zu sitzen und vielen Dank und macht weiter so. Machen wir.
Dankeschön.
Danke für das Feedback. Freuen wir uns sehr.
Danke.
Und eine Bitte an die anderen. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne. Wir lesen es gerne vor.
Ja, denn wir wollen natürlich wissen, was euch gefallen hat, ob wir es gut machen, ob wir es... schlecht machen wir es nicht.
Nein.
welche Themen euch interessieren. Wir wollen darüber sprechen und nicht nur hier unsere Themen in den Vordergrund stellen.
Genau.
Schreibt uns gerne mehr.
Super. So, ja, wenn wir gerade beim Schreiben sind, Nathalie.
Das ist noch nicht alles.
Ein Hauch von.
Ich musste mich entscheiden, welche meiner Notizblöcke ich mitnehme. Ich habe tatsächlich einen ganzen Koffer, einen so einen alten Lederkoffer, kennst du bestimmt noch.
Mhm.
Ich habe den irgendwo, ich glaube, war auf der Straße gefunden. Und ich fand den so schön, dass ich dort jetzt alle meine Notizhefte verstaue und die sind auf dem Dachboden. Und gestern war ich auf dem Dachboden, dann habe ich die ganzen Sachen runtergeholt und ich war selber schockiert, wie viel ich schon geschrieben habe. Ja,
so.
Das ist...
Die Nathalie wird jetzt quasi daraus vorlesen, lehnt uns zurück. Wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Ja, aus ein paar Sachen kann ich gerne vorlesen. Ich muss nur gucken, dass das nicht zu privat wird. Ich muss erst mal gucken, was
also
ich vorlese.
Also genau die Sachen wollen wir hören, Nathalie.
Ah,
genau diese
Sachen. Nein, aber was mich noch fasziniert hat, bevor wir zu dem Thema kommen, warum ich schreibe, gestern beim Blättern habe ich gedacht, also in vielen Notizblöcken wiederholen sich bestimmte Themen. Die kommen immer wieder und so weiß ich, es gibt bestimmte Themen, die mich immer wieder beschäftigen. Und es gibt Themen, die ich bis jetzt nie wieder behandelt habe.
Ja, dann ist das ja wie mit der Disziplin, mit den Zielen.
Ja.
Es gibt Ziele, die
wichtig sind
und die kommen dann halt immer wieder. Und es gibt die Sachen, die naja, vielleicht meinten wir irgendwann mal, dass sie für uns wichtig sind, aber sie sind es nicht und irgendwann mal verschwinden sie. Und ich glaube, das ist auch, gehört zum Leben dazu.
Richtig. Und so. Ziele habe ich fast in jedem Buch aufgeschrieben. Ich muss gleich schauen, ob ich hier schnell durchsteige, dass ich dann vielleicht ein paar vorlese. Und viele von diesen Zielen sind schon in Erfüllung gegangen, andere nicht. Und wiederum, andere sind mir nicht mehr wichtig und die kann ich jetzt durchstreichen. Das ist auch nicht mehr weh.
Das haben wir auch letztes Mal gelernt, dass du besonders gerne Sachen wegstreichst.
Ja, und ich schreibe besonders gern. Und das mache ich.
Genau, seit wann machst du das?
Seit dem Abitur. Und das hat damit angefangen, vermute ich. Ich weiß natürlich nicht mehr. Ich war ja sehr frisch in Deutschland. Ich war 17 und konnte kein Deutsch. Und ich habe dann angefangen, Deutsch zu lernen. Und dann habe ich mir viele Sachen aufgeschrieben und die übersetzt. Und später habe ich mir ganz viele Sachen, also viele Fremdwörter, viele lateinische Namen auch aufgeschrieben, übersetzt und deren Bedeutung mir immer in solche Büchlein notiert. Und das ist so interessant, was hier so alles steht. Ich kann es ja so kurz, weiß nicht, zum Beispiel hier sind so viele, könnt ihr wahrscheinlich hier sehen, so viele Zettelchen, wo steht, Erziehung ist ein fester Rahmen. Innerhalb dem Freiheit herrscht dieser Rahmen, beruhigt ihn, gibt ihm Sicherheit. Wahrscheinlich dem Kind. Also sind ja auch solche Notizen, die nur ich verstehe.
Also für die, entschuldige, für die, die uns jetzt nicht sehen, sondern nur zuhören. Nathalie blättert jetzt in ihren Heft und da gibt es diese bunten Post-its, die noch zusätzlich in diesem Heft geklebt sind. Und da stehen dann nochmal Notizen drauf.
Ja, das Heft hat mir nicht gereicht. Oder hier steht auch die bisherigen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht. Also
so, ich frage dich jetzt mal kurz ab.
Nein. Das Wissen ist nicht mehr vorhanden, sogar mit den Bildern. Dann gibt es hier auch...
Das heißt, vorher, bevor du nach Deutschland gekommen bist, hast du nicht so viel geschrieben oder gar nicht geschrieben?
Ich habe als Kind in der Schule Gedichte geschrieben, tatsächlich. Die auch in einer Zeitung veröffentlicht wurden. Das habe ich allerdings nicht mitgebracht. Ich habe das nicht, aber ich weiß noch. Und ich habe schon ein paar Preise gewonnen. Aber gut, vielleicht hat außer mir auch die Gedichte niemand geschrieben. Vielleicht habe ich deswegen die Preise gewonnen. Also die Einzelheiten kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele die Gedichte da eingereicht haben. Aber mehr als das habe ich nicht gemacht. Ich habe nie Tagebücher geschrieben. Ich habe nie mich... fürs Schreiben interessiert. Es kam erst, als ich nach Deutschland kam. Und da habe ich nicht angefangen, einfach zu schreiben, zu reflektieren, wie ich das heute mache, sondern ich habe damit angefangen, mir alles zu notieren, was ich interessant fand oder was ich mir merken wollte. Und ich muss sagen, also all das zu merken, was ich hier mir notiert habe, ist es unmöglich. Es ist wirklich unmöglich, das weiß ich jetzt schon. Aber nichtsdestotrotz macht es mir Spaß, darin zu blättern und gucken, ja, was mich so interessiert hat und ob es mich immer noch interessiert. Und dann gibt es hier ganz viele Zitate, wie zum Beispiel, wenn der zuhört, nicht weiß, was der spricht, meint, und wenn der spricht, selbst nicht weiß, was sein Sprechen bedeutet, das ist Philosophie. Das ist ganz schön kompliziert. Putz-Tipps.
Das sind so jetzt alles so Sachen, wo du noch Jugendliche warst, ja?
Hier Akquise, was Akquise heißt, was Kaltakquise heißt, was Kundengewinnung heißt, was hier, weiß nicht, Pestizid, die Übersetzung, also Bienenhandel, Havarien, Population und alles so beschrieben, was das bedeutet.
Das heißt aber, das sind jetzt so
mehr das sind Schulsachen, genau.
Schulsachen.
Nukleare Katastrophen, dann...
Und wann hat sich das so gedreht, dass du sagst, okay, dann habe ich angefangen, Dinge aufzuschreiben, die mich so beschäftigen. Also jetzt nicht so nach dem Motto, okay, was bedeutet dieser Begriff, bedeutet dieser Begriff?
Als die Kinder kamen, ein bisschen spät, als die großen, also die älteren beiden Kinder kamen, danach. Also als ich mein Studium angefangen habe, dann habe ich da auch viel aufschreiben müssen, um es zu verstehen. Und so hat sich das immer weiter und weiter entwickelt. dann habe ich so richtige Tagebücher schreibe ich bis jetzt auch nicht, denn oder ich weiß nicht, ist das dann ein Tagebuch, wenn ich über mich selbst reflektiere, Fragen aufschreibe, denn meine Bücher beinhalten nicht nur Selbstreflexion, sondern auch Sachen, die ich noch machen möchte, mhm. Bücher, die ich noch lesen möchte, Bücher, die ich gelesen habe und was ich darüber denke. Das ist alles so quer durcheinander, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass ich jetzt nur Selbstreflexion betreibe.
Mhm. Und ist was bedeutet da. Was bedeutet das für dich? Also wieso machst du das jetzt in dem Sinne?
Weil es mir einfach Spaß macht. Ich verstehe mich dadurch besser, mhm. denn wenn ich schreibe, wenn ich das aufs Papier bringe, was ich denke, dann wird das klarer. Mhm. Oft, wenn wir überlegen oder denken und es nicht aufs Papier bringen, mhm. dann sind die Gedanken so wir im Kopf. Wir denken hier und da mhm. und beim Schreiben, ich schreibe einfach, ich überlege nicht, was ich jetzt schreibe. Ich schreibe und viele glauben es nicht, dass das möglich ist, aber das ist möglich und es kommen solche Themen hoch, solche interessante Sachen und Gedankengänge, über die ich ohne das Schreiben, also über die ich gar nicht weiß. Ich, mhm. Das ist unglaublich. Ich schreibe, wenn ich jetzt irgendwo war, in einem besonderen Ort, wie im Kloster, dann schreibe ich auch darüber, was mich da beeindruckt hat, was hat mich da nachdenklich gemacht, was möchte ich aus dieser Atmosphäre, aus diesem Ort mitnehmen. Auch sowas. Es mhm. ist so viele. Oder ich schreibe über meine Laune, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann schreibe ich, ich bin schlecht gelaunt. Ich kann das so lange schreiben, bis mir irgendein Gedanke kommt, warum ich schlecht gelaunt bin und dann geht es weiter und weiter. Das ist so eine Art, ja, das ist wie meine Therapie, würde ich sagen. Ich okay. brauche keinen Coach, sondern das ist meine Therapie, womit ich mich gerne beschäftige und das tut mir gut.
Und siehst du, wenn du dir jetzt, wenn du in den Büchern blätterst, siehst du da jetzt so eine Art Veränderung, wo du sagst, okay, bestimmte Sachen habe ich früher so gesehen und jetzt sehe ich sie ganz anders?
Ja, ich gucke gerade, ob ich das, also hier meine Auszeit im Kloster. Mhm. Ja, also was Ziele angeht zum Beispiel. Früher, ich gucke mal, ob ich das mitgenommen habe. Ich habe hier so viele Bücher. Ich habe kein Inhaltsverzeichnis hier, aber ob ich Ziele. Hier drei Phasen in Konzentration in Konzentrationslager. Die Aufnahme. Ich habe ein Buch gelesen, was mich sehr geprägt hat. Mhm. Das ist von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist ein Buch, was jeder gelesen haben sollte. Wirklich. Okay. Wirklich. Ein so emotionales und lehrreiches Buch. Ich würde das als Pflichtlektüre in der Schule definitiv machen. Er beschreibt sein Leben. Er war ja Psychiater und dann war er mehrere Jahre dort gefangen und er hat auch ja, darüber geschrieben, warum Menschen das tun, was die tun. Er mhm. hat versucht, das Gute daran zu erklären, okay. sich irgendwie zu erklären und er hat auch darüber geschrieben, warum er überlebt hat und die anderen nicht, was uns befähigt, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Und wenn er Ja zum Leben gesagt mhm. hat, trotz der Bedingungen, die dort geherrscht haben, dann sind unsere Kleinigkeiten, das sind keine Kleinigkeiten, aber unsere Problemchen sind dann nichts im Vergleich zu deren Problemen. Und das macht die ganze Sache dann nicht mehr, das macht das ganze Leben von uns auch einfach einfacher. Mhm. Denn
weil ich glaube, das vermittelt auch einen Mut. Also wenn jemand mhm. aus so einer Situation noch das Positive sehen kann, dann ist ja alles machbar, ist ja alles schaffbar.
Ja. Ich habe jetzt hier gefunden, Fazit zu dem Buch. Mhm. Ich lese kurz. Die Häftlinge mussten Schicksale ertragen und mit ansehen, die wir uns heutzutage wohl kaum vorstellen können. Ich persönlich kann es mir gar nicht vorstellen, unter solchen Zuständen leben zu müssen. Gründe für meine uneingeschränkte Weiterempfehlung. Zum einen, dass Menschen nach diesem Buch ihr Leben in einem anderen Blickwinkel sehen. Das Buch lässt die Menschen erkennen, in welch großartigen Reichtümern wir momentan leben. Wir können dankbar dafür sein, immer genug Lebensmittel auf dem Tisch zu haben. Mhm. Vor allem in unserer heutigen Konsumgesellschaft, in der es immer höher, schneller, weiter sein muss. Wir alle haben mehr als genug und sind trotzdem unglücklich. Wie kann es so sein? Warum ist das so? Vielleicht, weil wir keinen Vergleich haben, noch nie eine richtige Not verspürt haben. Zum anderen beschreibt Frankl, wie er es geschafft hat, aus solch dramatischen Umständen herauszukommen. Er beschreibt, dass man im Leiden einen Sinn erkennen muss und dieser immer ein Ende findet. Leid ist nie überdauernd. Er kann Stunden, Tage, Monate dauern. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem man befreit wird und diese Befreiung bringt einen neuen Menschen zustande. Doch ist das tatsächlich so und so weiter. Ich werde es jetzt nicht weiterlesen, aber es ist ein schönes Buch, wirklich eine Empfehlung.
Verlinken wir, ja, schreiben wir rein auf jeden Fall und vielleicht ist das auch eine wir haben ja schon mal über ein Buch gesprochen in unserem Podcast.
Über vielleicht zwei sogar, oder? Nee, über ein. Ding. Über Cindy aus Marzahn. Zahn,
genau.
Also das, du hast ja über hier Michelle Obama, du hast nur gesagt, dass du dieses Buch gelesen. Auch gelesen hast und bewunderst diese Frau und ihren Schuhtick.
Das ist kein Schuhtick, das ist tiefe Liebe.
Tiefe Liebe, okay, Entschuldigung, ich habe das jetzt falsch verstanden.
Ja.
Du kannst ja reden oder mich irgendwas fragen. Siehst du, wie organisiert ich bin?
Ja, nein, also das ist ja, was ich total bewundernswert finde, ist ja diese...
ist das hier? Warte.
Also, ihr könnt dieses Buch jetzt nicht sehen, aber es wird hier quer geschrieben, es wird so geschrieben, dann wird klein geschrieben. Also, teilweise ist es so, dass man das Gefühl hat, als ob das hier unterschiedliche Menschen geschrieben hätten, Nathalie.
Doch, das alles...
Alles ich. Du. Und... ganz viel unterstrichen, ganz viel herausgehoben, dann nochmal bunte Farben. Also du bist auf jeden Fall ein kreativer Kopf. Also falls das jemand jemals hinterfragt hat, dann bist du drei, also das hier, Emotionen finde ich auch. Also du bist ja ein sehr emotionaler Mensch, finde ich.
Fünf negative Emotionen. Also es sind ja auch so Sachen, die, wenn ich ein Webinar mir angeschaut habe oder irgendwas... Gutes, für mich Gutes rausholen wollte, dann habe ich es auch aufgeschrieben. Fünf negative Emotionen. So, sie sind auch nützlich wie positive Emotionen. Mhm. Warnen uns, wenn uns das nicht gefällt. Zum Beispiel negative Emotionen, fünf habe ich aufgeschrieben, was nicht heißt, dass es fünf sind. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Profi. Aber bei mir steht Wut, Traurigkeit, Angst, Scham und Schuld und Ekel. Das sind die negative Emotionen und das Thema ist auch sehr spannend, wann wir diese Emotionen spüren, dass wir die unterscheiden, weil oft kennen wir nur Emotion Angst, ich habe Angst von irgendwas, aber oft beachten wir die anderen Emotionen nicht. Ich bin wütend. Warum bin ich wütend? Mhm. Ich habe Angst. Von wem habe ich Angst? Warum habe ich Angst? In welchen Situationen habe ich Angst? Warum bin ich traurig? Warum schäme ich mich für irgendwas? Und da sind diese Emotionen, die wir oft bei uns haben, aber leider oft übersehen. Und positive Emotionen sind
also
drei.
Also bei den negativen ist es ja so, dass wir das auch nicht zulassen. Ne? Es wird ja auch nicht gewünscht.
Wir uns dafür schämen.
Genau, dass wir wütend sind. Ne? Also gerade wir Frauen. Also wir sollen ja nicht wütend sein. Wir sollen ja eher... zart sein und immer gut gelaunt. Richtig. Oder wenn ich dann sage, ich habe Angst. Angst ist ja Schwäche. Wir wollen ja gar nicht Schwäche zeigen. Mhm. Es gibt ja auch ein wunderbares Buch von Brené Brown, die schreibt ja über die Verletzlichkeit. Mhm. Dass,
wir wollen uns nicht verletzlich zeigen.
Genau, aber wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir das Leben in vollen Zügen erleben möchten, müssen wir irgendwann mal das Visier runter zeigen und quasi mit offenem Visier die Welt und den anderen Menschen zeigen, was uns bewegt. Und diese Emotionen werden immer schön verdrängt, weil das ja Verletzlichkeit zeigt.
Und du hast also richtig, und noch dazu würde ich hinzufügen, nicht nur den anderen Menschen zeigen, sondern auch uns selbst zeigen, wer wir sind und was uns bewegt. Und hier zu den Emotionen habe ich geschrieben, Wut, das heißt, unsere Bedürfnisse wurden nicht befriedigt. Wann sind wir wütend? Dann sind wir wütend, wenn das nicht der Fall ist. Wann sind wir traurig? Wir haben was oder wenn verloren, sind müde, haben keine Ressourcen mehr. Mhm. Wann schämen wir uns? Wir haben was angestellt. Dann schämen wir uns und haben Schuld, Angst, dass es etwas wieder passiert. Dann haben wir Angst und Ekel, uns gefällt etwas nicht. Und so, ja.
Ja, aber das sind so Emotionen, die wir gerade Frauen, finde ich, sehr gut wegpacken können. Ne? Obwohl die für uns wirklich wichtig sind, dass wir uns die wirklich bewusst machen, weil so kommuniziert auch der Körper mit uns. Richtig. Und wir haben das Recht, eine Grenze zu setzen. Wir haben das Recht, wütend zu sein und zu sagen, so, das gefällt mir jetzt hier nicht. Hm. Weil wir natürlich auch eine Verpflichtung uns gegenüber haben.
Richtig. Und authentisch heißt, wahrscheinlich war das ein sehr interessantes Thema irgendwann mal für mich, habe ich geschrieben, authentisch sein heißt, der zu werden, wenn man ist. Das Leben zu führen, das inneren Werte und Bedürfnissen, inneren Werten und Bedürfnissen entspricht. Entschuldigung, wenn ich irgendwann mal hier was falsch vorlese, denn manchmal verstehe ich meine eigenen Notizen nicht. Ich schreibe viel und schnell und manche Buchstaben fehlen dann hier. Aber ist ja auch nicht schlimm. Das war jetzt keine Entschuldigung. Ich möchte mich hier nicht entschuldigen, nur halt, ich lese jetzt vor und manchmal muss ich selber gucken, was habe ich da geschrieben. Und ja, aber authentisch sein.
Ich finde, das ist eine richtig gute Zusammenfassung zu dem,
wie wir gegenüber uns sein müssen.
Genau, weil, also wie gesagt, ich kann ja das immer da wir ja selber Frauen sind und man sich selber ja auch kennt und weiß, wie es ist, ich achte auf meine Bedürfnisse, das stellen wir gerne ganz hinten auf unserer To-Do-Liste oder vielleicht ist das gar nicht auf unserer To-Do-Liste drauf.
Richtig. Und wenn wir was falsch machen, wer keine Fehler macht, lernt nichts dazu. Mhm. Das habe ich nicht gesagt, das hat Theodor Fontane gesagt.
Ja, aber es ist ja so, ne? Also wenn ich nicht ausprobiere, wo Menschen sind, passieren Fehler. Und das ist ja auch gut so, weil nur so entwickeln wir uns weiter. Richtig. Ein kleines Kind, welches gerade anfängt zu laufen, das würde jetzt nicht für sich sagen, oh, ich bin ja auf den Poppes gefallen, das war jetzt ein Fehler. Hm. Nee, die lernen daraus, stehen wieder auf und
machen weiter.
Machen
und
so weiter.
Müssen wir es auch. Ja. Fehler machen, das kann sogar Spaß machen. Ja.
Naja.
Das sind jetzt natürlich nicht gravierende Fehler. Ich sage es immer meinen Kindern, einmal Fehler zu machen, ist nicht schlimm. Zweimal Fehler zu machen, ist auch nicht schlimm. Wenn man beim dritten Mal den gleichen Fehler macht, in Betonung auf den gleichen, dann muss man sich schon fragen, warum passiert das?
Ja,
dann muss man tatsächlich schon gucken, irgendwas läuft da falsch.
Und es sind ja auch diese lustigen Situationen, wo man dann auch lachen muss, wenn irgendwas passiert ist. Ich meine, das ist so das Familienalltag, oder?
Mir passiert ständig was.
Wo man sich dann denkt, Gott.
Letztens, ich habe ja eine Tragetasche für meine Tochter. Und die Tragetasche, ich weiß noch, letztes Mal hatte ich die mitgenommen, hier mit ins Auto, auf den Beifahrersitz hingelegt. Seitdem ist die Tasche nicht mehr aufgetaucht, die Tragetasche.
Ich habe sie nicht mitgenommen.
Ich trage weiß aber nicht, ich habe alles zu Hause mir angeschaut, alles durchsucht, ich weiß nicht, wo die ist. Das ist wie verrückt, ich weiß nicht, also hier im Auto kann sie sich ja nicht versteckt haben. Und ich habe nichts, ich kann mich an nichts erinnern, wo diese Tragetasche ist. Und das ist so schade. Hm. Aber die Familie, meine Familie sagt typisch ich.
Naja, die wird wahrscheinlich auftauchen, wenn du sie nicht mehr suchst.
Wahrscheinlich.
Wenn Maria da nicht mehr reinpasst.
Ja.
So.
Ich suche immer noch nach meinen Zielen.
Genau, wo sind die denn?
Hier, guck mal, am 3.4.2019 habe ich geschrieben. Titel. Unsere Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. So.
Das können wir heute bestätigen.
Oft schon, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur 2 Kinder. Jetzt habe ich 4. Und das Thema hat mich sehr oft beschäftigt, weißt du noch, als wir wandern waren?
Ja.
Noch mit Beate damals, mhm, dass ich es euch auch schon gesagt habe, mhm, dass mich dieses Thema nicht loslässt. Das weiß ich. Das weiß ich immer noch.
Also für euch, wir sind zu dritt. Auch wenn man uns das nicht vielleicht auf Anhieb ansieht, wir sind wirklich sehr begeisterte Wanderinnen.
Ja.
Und wir sind durch den Harz gewandert.
Ja, wir haben jedes Jahr wir uns Unterkunft für 3 Tage gebucht.
In einer Jugendherberge.
Okay. Naja, Jugendherberge, das haben wir ja auch so absichtlich gemacht. Ja. Denn ja, diese Schlafmöglichkeiten und das Ganze, was dazugehört, darüber könnte man ein Buch schreiben.
Auf jeden Fall. Und wir sind dann, also übers Wochenende sind, mhm, wir da hingefahren, von Freitag bis Sonntag. Wir sind auch stolze Besitzerin der Harzer Wandernadel. Mhm. Und dann gibt es im Harz diese Stempel?
Ja, das Heft und da stempelt man jedes Mal dann das Heft ab, wenn man ein bestimmtes Ziel erreicht hat.
Genau.
Und manche Ziele waren weit entfernt.
Mhm. Und also insgesamt gibt es über 200 solcher Stellen, die man quasi im Harz bewandern kann. Und wir haben uns dann immer in eine Jugendherberge eingemietet und sind von dort aus immer gewandert und haben immer so im Durchschnitt 6 bis 8, je nachdem wie die verteilt waren, diese Stellen abgewandert.
Sag mal in Kilometern, so zwischen 60 und 80 Kilometer am Tag.
Nicht am Tag, am Wochenende mal.
Nein.
Wir sind keine 60 Kilometer.
Nee, stimmt.
Okay. Also wir sind schon gut, aber...
Nein. Stimmt, zusammen. Also gab es schon bis zu 80, glaube ich, war das...
Längste,
weil wir uns verlaufen haben. Wir hatten ja da keine Möglichkeit, irgendwie mal aufs Handy zu schauen, denn im Harz
ist kein Empfang.
Wir hatten nur eine ganz normale Karte, die nur unsere Freundin lesen konnte.
Ja.
Wir mit Margarete sind da nicht so besonders begabt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben dann auf die Karte immer einfach zusammengeschaut und so getan, als ob wir die verstehen würden, weil man musste ja die Karte immer drehen und gucken, wo man ist. Und als Beate, unsere Freundin, gesagt hat, ja, wir gehen jetzt diesen Weg und dann biegen wir nach rechts ab und dann nach links, haben wir mit Margarete immer zugenickt. Okay, ja, genau. Das hört sich gut an. Okay.
Wobei man sagen muss, im Harz ist es ja so, ein Weg ist nicht ein Weg. Ne? Ja. Also das, was...
Da muss man unterscheiden.
Richtig. Also wir standen schon oft vor irgendeiner Abzweigung, wo wir dachten, das ist ein Weg. Ich glaube nicht, aber laut Karte schon.
Ja.
Und wie gesagt, da war schon Nathalie diejenige, die... Also wir haben diese Zeit, wir sind gelaufen, wir sind gewandert. Man hat keine... Es ist eine herrliche Ruhe und man hat keinen Empfang, kein gar nichts. Und wir haben diese Zeit genutzt, uns um wirklich zu unterhalten. Und auch über Dinge, die wir uns vorher noch nie gesprochen haben miteinander. Also wir haben wirklich diese Zeit genossen und sinnvoll genutzt.
Sinnvoll, und ich habe auch gerne dort... Fragen gestellt. Das ist einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Die manche Fragen haben euch schon überfordert.
Richtig.
Ja,
und dann, da haben wir, und da ist schon Nathalie, hat die Frage, sich mit der Frage beschäftigt, ob wir uns auch,
oder
wir uns vorstellen könnten, nochmal Mütter zu werden. Und sie hatte versucht... uns davon zu überzeugen.
Ja, ich wollte das sozusagen.
Dass das eine gute Idee ist.
Ja, und jetzt lese ich ein bisschen. Also seit ungefähr 1 oder 2 Jahren ist die Frage in meinem Kopf, ob ich mir ein drittes Kind wünsche. Doch was steckt dahinter? Ist das die Suche nach dem Sinn des Lebens? Ist das die Überzeugung, dass 3 Kinder genau richtig sind? Oder ist es eine unbestimmte Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung? Ist das der Wunsch, einem Kind Leben zu schenken, weil es ja so sie hingehört. Schließlich bin ich eine Frau, eine richtige Frau, die Frau, die geliebt und die liebt und geliebt wird. Ich weiß es nicht, aber ich muss jeden Tag mehrmals am Tag daran denken. Wenn ich Babys sehe, lächle ich sie an. Ich bewundere schwangere Frauen, deren runden Bauch, in dem Leben ist. Kann es was Schöneres sein, als ein Leben zu schenken? Nein. Es ist Wunder der Natur. Warum muss ich mir aber ein drittes Kind begründen? Warum bedarf es einer Begründung? Woher kommt dieses Gefühl? Mir war schon immer klar, dass ich zwei Kinder haben werde. Und diese Entscheidung musste ich nicht begründen. Ich komme gerade zur Ruhe. Ich habe meine Freizeit, Freizeit für mich und für meinen Mann. Und ich habe mich nach Ruhe gesehnt und jetzt ein drittes Kind. Ist das nicht widersprüchlich oder liegt es in der Natur der Mutter, die diese besondere Gabe hat, das Leben zu schenken? Ein drittes Kind, wozu denn eigentlich? Ich habe doch schon zwei wundervolle Kinder, Kinder, die mir viel Liebe schenken und gleichzeitig meine Aufmerksamkeit fordern auch.
Beides.
Mein Mann hält oft Ausschau nach einem 7-Sitzer-Auto und sagt mir oft, dass er sich noch ein weiteres Kind von mir wünscht, eventuell sogar ein viertes. Und das ist nicht selbstverständlich. Viele Männer wünschen sich keine Kinder, eins oder höchstens zwei. Und das bedeutet doch, dass er glücklich ist, glücklich mit sich selbst, glücklich mit uns, glücklich mit mir. Es ist so ein guter Vater, wirklich in meinen Augen der beste Papa der Welt. Er kümmert sich um uns, er ist immer für uns da und verbringt jede freie Minute mit uns. Und er fühlt sich wohl als Vater. Warum habe ich dennoch Gedanken? Worauf warte ich? Meine Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Diese Sehnsucht ist immer da. Dann habe ich noch ein bisschen geschrieben. Und ich lese euch nur den Schluss. Was ist mir wichtig? Wie möchte ich mein Leben leben? Wie möchte ich mich an die Vergangenheit erinnern? Was werden die schönsten Erinnerungen sein? Etwa, wie ich Yoga gemacht habe? Wie schnell ich beim Laufen war, welche Konzerte ich besucht habe? Nein. Die schönsten Erinnerungen werden die Abenteuer mit meinen Kindern sein. Die spektakulärsten Ereignisse, gemeinsam verbrachte Zeit, witzige Geschichten und ganz viel Liebe. Sollte ich die Entscheidung doch meinem Herz überlassen? Es tut gut, oder?
Und meine, was hat sie gemacht? Jetzt hat sie vier Kinder, aber es hat sie schon im Harz damit beschäftigt und
ich habe dieses Ziel oder diesen Wunsch, ich habe es erlaubt, da zu sein.
Ja, aber das in diesem was mich jetzt beeindruckt, war die Tatsache, dass du dich gefragt hast, warum muss ich mich rechtfertigen?
Ja, warum müssen wir uns denn?
Warum rechtfertigen wir uns?
Wenn ich den Wunsch habe, soll ich es machen. Gut, ein Kind zu bekommen, das ist natürlich jetzt nicht einfach, kaufe ich mir ein Kleid, ja oder nein.
Das ist klar.
Etwas andere Entscheidung, die ich zum Beispiel oder wir nicht einfach so von jetzt auf morgen beschlissen. Wir haben uns, davor wollten wir zwei Kinder, wir haben jetzt nicht überlegt, jetzt oder später, sondern wir wussten, wir wollen zwei Kinder und dann waren die Momente da und dann waren auch die Kinder da. Und beim dritten Kind habe ich wirklich viele Jahre überlegt, denn ich wusste nicht, manchmal müssen wir uns erstmal verstehen, ist das jetzt nur eine Emotion oder ein Wunsch, was später nicht mehr da sein wird. Und das Kind kann ich jetzt später nicht sagen, oh gut, ich wollte dich doch nicht, sondern das ist eine der größten Entscheidungen im Leben. Und mir hat sehr geholfen, darüber zu schreiben. Mhm. Zu schreiben und diese Gedanken aufs Papier zu bringen und zu schauen, was kommt denn da raus. Und hier sieht man, ich wiederhole mich manchmal und schreibe irgendwie mal hier und dort, aber das sind die Gedanken, die tatsächlich da waren, die habe ich aufs Papier gebracht und mir wurde klar, ich möchte das. Mhm. Und ich finde es schön, dass das auch noch da ist und dass ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. Und deswegen schreibe ich auch, um mich besser zu verstehen, wenn ich irgendeine Herausforderung habe, ein Problem oder einfach. Man muss nicht immer eine Herausforderung haben, man muss nicht immer ein Problem haben, um zu schreiben. Es tut einem so gut und dadurch, egal was wir schreiben über uns selbst. Auch Romane, Romanschreiber, auch die schreiben über sich selbst, auch wenn die fiktive Figuren dort auftreten, sondern das ist immer das, was uns persönlich beschäftigt. Mhm. Und ich kann es jedem nur empfehlen zu schreiben, falls ihr nicht wisst, wie, gerne an mich wenden. Ich habe viel Erfahrung. Es gibt ja auch kreatives Schreiben, es gibt Schreibtherapie, Schreibimpulse und aber all das braucht man einfach auch nicht. Man soll Heft nehmen und Stift.
Richtig.
Und
Aber es gibt ja viele Menschen, die das Schreiben dazu nutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Also mein Mann.
Er macht Listen.
Er macht Listen, tatsächlich. Ja. Pro und Contra. Auf der einen Seite kommt alles, was
dafür spricht. Weil er das alles sieht. Genau.
Und der trifft dann eine Entscheidung. Und es ist ja häufig so, und das geht mir auch so, wenn ich mich etwas beschäftigt, dann schreibe ich mir das auch auf. Mhm. Und da hatten wir ja schon auch in der letzten Folge so dieses vom Kopf in die Hand.
Die Hand ist direkte Verbindung zum Kopf.
Und dass das einfach eine ganz andere Bedeutung hat. Und dass man sich auch vieles von der Seele sprechen Richtig. Kann oder auch sich ja quasi in dem Sinne runterschreiben kann. Ne?
Und oft ist es auch so, dass wenn wir schreiben mit dem Stift, ich schreibe, alle meine Notizen sind per Hand geschrieben. Und wenn wir mit dem Stift schreiben, ist das oft so, also nicht oft, das ist so, es ist immer so, dass wenn wir schreiben, können wir uns verlangsamen. Denn so schnell wie unsere Gedanken sind, ist unsere Hand nicht.
Mhm.
Deswegen haben wir auch Zeit, um alles aufs Papier zu bringen und haben nie so einen Gedankensalat im Kopf, sondern wir schreiben und schreiben auf, was uns beschäftigt. Und auch wenn das durcheinander ist, dass wir von einem Thema zum anderen springen, spielt überhaupt keine Rolle. Einfach alles aufs Papier bringen. Es kann sein, dass ihr nie wieder über dieses Thema schreiben werdet. Es kann sein, dass das irgendein Quatsch war. Aber wichtig ist, dass euch danach einfach besser geht. Mhm. Und das ist bei mir der Fall. Mir geht es danach einfach so gut. Und wenn ich nicht schreibe, was auch vorkommt, dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Also schlecht, das ist so, dass ob ich irgendeine meine Hygiene vernachlässigen würde. Und das ist jetzt schon doch, das ist meine seelische Hygiene. Hygiene.
Mhm. Genau. Mhm. Es gibt ja Schlafhygiene, dann wird es sicherlich...
Und das ist Schreibhygiene.
Und bist du jemand, der eher morgens schreibt oder abends? Oder denkst du dir, ach, dieses Buch liegt da immer irgendwo und wenn du mal zwischendurch dir ein Gedanke kommt, dass du das Buch nimmst und einfach schreibst?
Unterschiedlich. Momentan lässt die Situation nicht zu, dass ich dann schreibe, wenn ich möchte. Deswegen schreibe ich dann immer, wenn ich Zeit habe und oft, wenn ich zum Beispiel einen Podcast höre oder was anderes, was Interessantes habe oder einen Gedanken habe, schreibe ich es mir auf. Ich schreibe es mir einfach auf. Es gibt jetzt keine festen Zeiten, wo ich das mache. Früher, als die kleinen Kinder noch nicht auf der Welt waren, habe ich morgens geschrieben. Nach dem Aufstehen morgens. Und dann habe ich damit auch angefangen zu schreiben, wofür ich dankbar bin, was heute gut war und was ich besser machen könnte. Dieses Notizbuch habe ich nicht mitgebracht, aber da habe ich jeden Tag akribisch geschrieben, was ich immer besser machen könnte. Und dadurch habe ich festgestellt, welches Thema mich beschäftigt. Ich habe oft geschrieben, nicht mit Kindern schimpfen. Ja, ich habe anscheinend, es gab eine Phase, wo ich mit denen, das war so mein Empfinden, mehr geschimpft habe, als es mir lieb war. Und dann habe ich mir abends immer aufgeschrieben, das nicht mehr zu tun. Und dadurch, dass ich das schon aufgeschrieben habe, habe ich mich erinnert, eigentlich wolltest du nicht. Warum machst du das? Was ist der Auslöser? Und so kann man das behandeln oder näher betrachten. Das heißt nicht, wenn ich mir aufschreibe, ich möchte es nicht mehr tun, dass ich es am nächsten Tag oder nächste Woche nicht mehr mache. Es ist ein Prozess. Und wenn wir es immer wieder aufschreiben, immer wieder, was uns beschäftigt, irgendwann ist das so weit, dass unser Gehirn sagt, ich glaube, wir müssen da ein bisschen genauer hinschauen. Dann habe ich oft aufgeschrieben, dass ich meine Mutter anrufen sollte. Ich habe sie wohl nicht so oft angerufen und das fand ich schade. Ich habe sie zwar geschrieben, aber ich wollte persönlich sie anrufen. Das war mir auch wichtig. Und dann habe ich es gedacht, also aufgeschrieben, meine Mutter anrufen, dann am nächsten Tag habe ich es nicht gemacht. Dann habe ich wieder aufgeschrieben, meine Mutter anrufen, aber dadurch wurde mir bewusst, dass ich das immer wieder irgendwie nicht mache und trotz allem, dass ich es aufschreibe, nicht mache. Und das ist auch gut so. Nicht gut so, dass ich sie nicht anrufe, sondern gut so, dass ich diesen roten Faden sehe.
Mhm. Weil ich glaube, wenn du die Dinge aufschreibst, werden dir die Dinge bewusst und viele Dinge in dem ganzen Alltag gehen unter.
Ja.
Und ich merke, dass zwischendurch mit WhatsApp-Nachrichten, wenn ich sie nicht sofort beantworte, dann gehen die irgendwie vielleicht unter. So. Und wenn man sich dann solche Sachen aufschreibt und dann merkt man, okay, dann wird es einem bewusst. Und mit dem Bewusstsein kann dann quasi die Änderung stattfinden, ne? Ja. Dass man sagt, okay, was kann ich denn tun, um jetzt beispielsweise meine Mutter regelmäßig anzurufen, dass man sagt, ich mache mir jeden Dienstag rufe ich sie abends
oder
an.
Warum oder warum mache ich es nicht? Auch diese Frage zu stellen, habe ich irgendeine Blockade, möchte ich mit ihr nicht sprechen? Warum? Warum möchte ich es tun und tue es doch nicht? Das sind so Beispiele, wo ich immer aufgeschrieben habe, was könnte ich besser machen, so hieß es, genau. Und dann, wofür ich dankbar bin, erst fällt dir nicht so viel ein und denkst für die Sohne, dies und jenes, aber dann kommen dann so Sachen, die ein bisschen mehr meinem Wesen entsprechen.
Mhm. Also gerade das Thema Dankbarkeit, ich finde, wenn man das tatsächlich mal aufschreibt, wofür man wirklich dankbar sein kann, dann ist man am Ende, stellt man fest, wie reich man eigentlich ist.
Wie verwöhnt wir sind.
Ne? Also was so alles, also klar, das Erste, was immer einem kommt, ist, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich finde, das ist auch etwa...
Aber
auch
man muss es genauer definieren. Ne? Nicht einfach gesund bin, sondern was genau heißt Gesundheit? Danke, dass ich Beine habe, dass ich Arme habe. Zum Beispiel, auch das muss man irgendwie zerlegen.
Mhm. Aber wir sind ja häufig immer so mit dem Kopf, auch das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht. Und ich glaube, mit dem Aufschreiben kann man sich wirklich bewusst machen, was man schon tatsächlich alles hat.
Und wichtig ist, dass wir die großen Dinge zerlegen und auch für die kleinen Dinge dankbar sind. Denn die sind oft nicht selbstverständlich.
Ja, das stimmt. Und es ist ja, wir schauen uns dann meistens die Sachen an, die wir noch nicht erreicht haben. Ne? Also das ist ja immer, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht. Und wenn ich das habe, dann werde ich viel glücklicher. Mhm. Erfahrungsgemäß sind es die kleinen Dinge, die das Leben so wertvoll machen und so einzigartig machen. Und wir stellen das meistens fest, wenn diese Dinge auf einmal nicht mehr da sind.
Dann sind wir traurig.
Mhm. Oder die Personen nicht mehr da sind.
Deswegen, aber so weit muss ja gar nicht kommen. Nein. Deswegen lasst uns heute schon für viele Dinge dankbar sein. Mhm. Führt ein Dankbarkeitsbuch, schreibt in eure Notizhefte einfach mal Notizbuch nehmen, einen Stift und schreibt einfach los. Das tut so gut. Einfach losschreiben, ohne jetzt einen Kurs zu buchen, wie schreibe ich richtig, sondern macht es einfach. Es kommt schon von alleine. Und falls euch das Thema interessiert, dann sagt uns Bescheid. Wir werden dann noch mehr darüber sprechen. Ich kann auch andere Notizen mitbringen. Wir können über Emotionen sprechen, über Grenzen setzen, über Nein sagen, über Ja sagen, über alle Themen.
Ihr könnt uns auch gerne Buchempfehlungen. Richtig. Ne? Also Nathalie hat ja einen Teil aus einem Buch vorgelesen.
Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja. Nicht vergessen. Ein wichtiges Buch. Wirklich.
Mhm. Und vielleicht hilft euch das, das Schreiben, eure Gedanken zu sortieren, einfach auch mal zu schauen, womit beschäftigt ihr euch gerade, was ist wirklich für euch wichtig, weil dieser Fokus geht in unserem hektischen Alltag häufig verloren. Und ich habe heute wieder ein neues Wort gelernt, die Schreibhygiene.
Schreibhygiene, ja.
Finde ich super, das sollte wirklich für jeden dazugehören, einfach mal sich hinzusetzen und zu schreiben, was heute passiert ist, was gut passiert ist.
Und es muss nicht viel sein. Es müssen nicht solche Texte sein wie hier bei mir. Denn auch ich habe nicht nur solche Texte. Ich habe auch kurze Notizen. Ich habe auch nur Stichwörter. Es geht nur darum, aufmerksamer zu werden. Aufmerksamer zu werden zu sich selber und schauen, was beschäftigt mich. Und wichtig auch, also was auch wichtig ist, das Datum zu schreiben. Denn oft, wenn wir kein Datum dahinter schreiben, wissen wir nicht, wann ist das passiert, wann hat mich das beschäftigt. Ihr müsst nicht auf jeden Fall einen Wochentag aufschreiben, aber das Jahr auf jeden Fall und am besten auch den Monat, denn es kann sein, dass das, was euch vor Jahren beschäftigt hat, ist nicht mehr aktuell oder noch aktueller denn je. Und das ist so schön, darin zu blättern und zu schauen, wie habe ich mich entwickelt, warum habe ich mich entwickelt, was ist passiert, was ist jetzt anders. ich mache das wirklich, wirklich gerne. Und was ich habe am Anfang gesagt, dass bestimmte Themen in fast jedem meiner Notizhefte auftauchen. Und das sind die Themen wie Mama sein, Frau sein, ein Buch schreiben, wie schreibe ich ein Buch. Und ja, dass ich gerne Bücher lese und schreibe. Darüber sind viele, viele, viele Notizen.
Ja. Und wie gesagt, Nathalie ist ja auch über Jahre zu ihren Büchern gekommen. Irgendwann mal einfach nur anfangen. Und
es ist nie zu spät.
Richtig. Ne? Und wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Schreibt uns bitte gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr quasi für euch mitnehmen konntet, was ihr von uns wünscht, welche Themen, was sollen wir machen, worüber sollen wir sprechen.
Und mit den Kommentaren oder mit dem Feedback zu unserer Podcast-Folge könnt ihr schon mit eurer Schreibhygiene anfangen.
Bitte sehr.
Denn das ist auch Schreiben.
Ja, Reflexion, was hat mir das gebracht?
Was ist in mir vorgegangen? Ihr könnt es handschriftlich schreiben und uns abfotografieren.
Ja.
Denn ich präge das Schreiben mit dem Stift.
Und abonniert uns auf jeden Fall, damit ihr keine Folge verpasst. Und wie gesagt, wir werden so eine Folge auf jeden Fall nochmal machen, weil der
mit dem Koffer
auf meiner Couch. Und dann machen wir uns gemütlich und kuschelig und dann wird Nathalie ein bisschen wieder was vorlesen.
Ja. Und Margarete ein bisschen an den Blättern, denn ich glaube, das ist schon interessant.
Ja,
ich habe jetzt gesehen, also Margarete hat immer so, was hat sie da geschrieben? Oh, das ist spannend, das ist auch ein interessantes Thema. Ich liebe es auch. Es ist ja auch spannend, fremde Tagebücher zu lesen.
Ich versuche jetzt rauszufinden, wo das Buch ist mit den persönlichen, mit diesen ganz persönlichen Notizen. Das nehme ich mir übers Wochenende und werde mich hinsetzen und werde ein bisschen Gehirnhygiene.
Gehirnhygiene, das ist ein tolles Wort. In jeder Podcast-Folge haben wir ein neues Wort. Letzte Podcast-Folge war das Wort Prokrastination. Du hast schon vergessen.
Habe ich vergessen.
Oder Aufschieberitis.
Aufschieberitis, aber...
Genau.
Also
und diese Schreibhygiene.
Schreibhygiene, allerdings. Also ich glaube, wir sollten das an das Komitee schicken, was immer dieses Wort des Jahres bestimmt. Schreibhygiene, finde ich super.
So, mach's gut, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao. Tschüss.